Aber oh du Fröhliche, oder ach du meine Güte, stressfrei durch die Weihnachtszeit. Ich weiß nicht so ganz genau, warum ich das tolle Thema Stress abbekommen habe. Ich bin auf jeden Fall kein Vorbild für stressfreies Leben. Aber vielleicht ist das ja gerade ein Ziel und ein Thema, das der Herr möchte, dass wir von meiner Schwäche und von meinem Versagen lernen. Epheser 4, Vers 15. Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Und ich bin ganz großer Weihnachtsfan. Ich mag die Weihnachtszeit, ich mag die Adventszeit, ich mag den Geruch von Weihnachten, ich mag Weihnachtslieder. Ich kann tatsächlich Weihnachtslieder auch im Sommer singen und dann eine emotionale Verbundenheit aufbauen. Also ich bin definitiv jemand, der ein ganz, ganz großer Fan ist von Weihnachten. Und meine Idealvorstellung ist auch so, wir backen Plätzchen zusammen mit der Familie, so wie ich das früher gemacht habe, mit meiner Mutter. Mein Vater kümmert sich um den Weihnachtsbaum. Ich treffe mich gern mit Freunden. Ich liebe Stollen, Gewürztee, Glühwein, Weihnachtsmarkt. Und das alles gemeinsam ganz entspannt genießen, so stelle ich mir meine Vorweihnachtszeit vor. So ein gewisses Gefühl der Erhabenheit schreite ich durch den Advent und es ist einfach alles schön zusammen mit der Familie. So, das ist so meine Wunschvorstellung. Und dann, wie sieht dann so meine Realität aus? Also letzte Woche war ich noch in Mumbai. Es waren so 33 Grad unter Palmen mit Smog. Man riecht so das Verbrennen des Plastikmülls. Bereitet einen sehr, sehr gut vor auf die Gerüche von Weihnachten. Man verbringt so die Nacht im Flugzeug, um dann am ersten Advent in Berlin zu sein. Die Kinder streiten sich. Wir müssen Hausaufgaben noch vorbereiten, die vergessen wurden. Am Montag ist Mathe dran. Wir müssen für Klausuren lernen. Mein 11 Monate alter Sohn macht Terror, wenn er gerade nicht schläft. Aber trotzdem versuche ich mich mit meinen Gedanken auf Weihnachten einstimmen zu lassen. Und wir kriegen das auch hin. Wir backen dann Plätzchen, wir treffen uns mit Freunden, wir essen Stollen, wir gehen auf den Weihnachtsmarkt. Aber gerade dieses Gefühl der Besinnlichkeit, dieses Gefühl der besonnenen Erhabenheit, irgendwie fehlt das dann irgendwie. Du bist dann zwar mit Freunden da und denkst, das ist Wahnsinn, uns geht's gut, wir haben viel zu essen. Wir waren gestern bei Freunden, die wir aus dem Kindergarten kennenlernen, aus der Türkei. Der Vater hat Stollen backen gelernt und hat dann so präsentiert, es ist kein Christstollen, es ist ein Moslemstollen. Hauptsache schmeckt. War vorzüglich. Ja, also an diesem türkischen Mitbürger ist ein Dresdner Stollenbäcker verloren gegangen. Aber ist ein IT-Ingenieur bei Volkswagen. So, hat sich komplett integriert in unsere deutsche Kultur auf jeden Fall. Aber irgendwie war ich trotzdem die ganze Zeit so, ich habe noch so viel zu tun, noch so viele Aufgaben, obwohl meine Frau fast alle Weihnachtsgeschenke besorgt, obwohl meine Kinder doch eigentlich sich schon sehr, sehr gut miteinander selbst beschäftigen können, fällt es mir schwer abzuschalten, ruhig zu sein, anzukommen, in der Situation drin zu sein und dann 100% dort zu sein und wenn ich dann in die nächste Situation gehe, dort 100% zu sein. Luise beschwert sich immer, wenn ich sie ins Bett bringe. Das ist überhaupt kein vernünftiges ins Bett bringen. Mama macht das viel besser. Du sagst immer nur gute Nacht und ab ins Bett. Sie kümmert sich um uns. Okay, gut. Versuche ich runterzufahren. Ich habe doch noch so viel vor. Epheser 4, Vers 15. Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Kannst du dir Jesus gestresst vorstellen? Kannst du dir Jesus gepanikt und irgendwie überwältigt von der Geschenkeliste seiner Freunde vorstellen. Mach mal ein Gedankenexperiment. Jesus in der Vorweihnachtszeit. Der geht auch zum Weihnachtsmarkt, trifft sich mit seinen Freunden. Ne? Man trifft sich zum Abendessen, man trifft sich zum Stollen, Backen und Essen. Ganz viel zu tun. Er ist die Ruhe selbst. Er hat Frieden. Er hat nicht nur Frieden, er strahlt Frieden aus. Er ist fokussiert, er ist da, präsent. Er redet mit dir, er hört dir zu, er reagiert angebracht. Er weiß, was zu tun ist. Und dann Epheser 4, Vers 15. Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Die Stelle hat zwei Ebenen. Zum einen muss ich erstmal glauben, dass Jesus wirklich stressfrei war, dass er wirklich präsent ist, dass er Geduld hat, dass er Glauben hat, dass er Stärke hat, dass das nicht selbstverständlich war, wie er gelebt hat, und auch nicht leicht, aber dass er es umgesetzt hat. Und da kommt schon meine erste Versuchung, meine erste Problematik. Ja, mein, guck dir mal Jesus' Familie an. Der hatte Maria als Mutter und Jakobus als Bruder. Also dieses Leben, ja, und dann meine Familie. Bin sehr, sehr glücklich mit meiner Familie. Aber wie oft habe ich nicht die Versuchung, mein Leben ist ja ganz anders. Ist ja ganz schwierig. Ganz andere Herausforderung. Ich weiß nicht, ob das so einfach für dich gewesen wäre, Jesus, wie du damals. Als immer die Sonne geschienen hat in Israel. Das Essen war viel besser. Außerdem gab es nicht so viel Ablenkung, nicht so ein blödsinniges Fernsehen, kein YouTube. War viel einfacher damals. Das ist so die erste Ebene, wo ich mich mit auseinandersetzen muss und sagen kann, wir hatten am Freitag ein Bibelkreis, wo dann so die Schwestern angefangen haben in ihrer Demut und in ihrer Offenheit darüber, dass sie dann doch ab und zu mal hadern, was Jesus ihnen da so zuzumutet in ihrem Leben. Und mit den Brüdern so, ich weiß gar nicht, ob ich das so oft habe. Aber erstmal, ne, musst du dich damit auseinandersetzen, glaube ich das, dass Jesus das wirklich gelebt hat und dass er das lebt und dass er das kann und dass er das perfekt in jeder Situation umgesetzt hat. So, und dann kommt die zweite Ebene, wenn ich das akzeptiert habe, dass er das perfekte Vorbild ist, der egal welche Herausforderung, ne, steht ja in Hebräer 4, dass egal, also dass er alle Anfechtungen durchlitten hat wie wir und trotzdem rein geblieben ist. Dass, wenn du das geglaubt hast, dann sagt hier Epheser 4, dass wir wachsen sollen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Das heißt, das Gedankenexperiment geht noch weiter. Ich soll mir nicht nur vorstellen, wie Jesus durch mein Leben geht. Paulus sagt und glaubt, dass ich so werden kann wie er. Dass irgendwann Jesus durch die Vorweihnachtszeit durch Berlin läuft, weil ich gewachsen bin in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist. Glaube ich das? Glaube ich das, dass das ist, was Gott wirklich will? Dass das ist, was Gott wirklich macht mit mir? Dass er mich wachsen lässt, dass er mich formt, dass er mich verändert zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Dass ich auch dann irgendwann diesen Frieden haben werde. Nicht nur diesen Frieden haben werde, ich diesen Frieden ausstrahlen werde, dass ich Menschen anstecken werde mit meinem Frieden. Dass ich fokussiert bin. In jeder Situation, dass ich dir 100% Aufmerksamkeit schenken kann, dass ich mich konzentrieren kann auf dich, dass ich eingehen kann auf dich, dass ich verstehe, dass ich liebe, dass ich glaube, dass ich Wahrheit rede, wie Christus das getan hat. Will ich das? Will ich mich verändern lassen? Was Oliver gesagt hat, mein Leben ist doch eigentlich ganz okay so. Warum brauche ich denn Veränderungen?
ist doch alles ganz gut. Funktioniert das? Geistliches Wachstum. In Geduld, in Liebe, in Dienen, in Gnade, so zu werden wie Jesus. Und das war eine ganz, ganz konkrete Herausforderung hier schon in dieser sehr kurzen, sehr prägnanten Stelle, die uns helfen können, stressfrei durch die Vorweihnachtszeit, aber eigentlich immer durch unser Leben zu gehen. Und ich habe nur zwei ganz konkrete Herausforderungen dazu, um darauf zuzugehen, um da näher dran zu kommen. Mein erster Punkt, loslassen. Psalm 116. Verse 1 bis 9. Sehr, sehr schöner Psalm. Lass ihn mal an dich ran. Ich werde die Verse 1 bis 9 zweimal vorlesen, damit das Zeit hat zu wirken. Ich liebe den Herrn, denn er hört die Stimme meines Flehens. Er neigte sein Ohr zu mir, darum will ich mein Leben lang ihn anrufen. Stricke des Todes hatten mich umfangen, des Totenreichs Schrecken hatten mich getroffen. Ich kam in Jammer und Not, aber ich rief an den Namen des Herrn. Ach Herr, errette mich! Der Herr ist gnädig und gerecht und unser Gott ist barmherzig. Der Herr behütet die Unmündigen. Wenn ich schwach bin, so hilft er mir. Sei nun wieder zufrieden, meine Seele, denn der Herr tut dir Gutes. Denn du hast meine Seele vom Tode errettet, mein Auge von den Tränen, mein Fuß vom Gleiten. Ich werde wandeln vor dem Herrn im Lande der Lebendigen. Ich liebe den Herrn, denn er hört die Stimme meines Flehens. Er neigte sein Ohr zu mir. Darum will ich mein Leben lang ihn anrufen. Stricke des Todes hatten mich umfangen, des Totenreichs Schrecken hatten mich getroffen. Ich kam in Jammer und Not, aber ich rief an den Namen des Herrn. Ach Herr, errette mich! Der Herr ist gnädig und gerecht und unser Gott ist barmherzig. Der Herr behütet die Unmündigen. Wenn ich schwach bin, so hilft er mir. Sei nun wieder zufrieden, meine Seele, denn der Herr tut dir Gutes. Denn du hast meine Seele vom Tode errettet, meine Augen von den Tränen, mein Fuß vom Gleiten. Ich werde wandeln vor dem Herrn im Lande der Lebendigen. Gott ist unglaublich gnädig. Und Gott will in meinem Leben aktiv werden. Er will, dass ich wachse. Er will, dass ich werde wie Jesus. Und wenn ich zuhöre, so wie in Offenbarung 3, wenn er anklopft, wenn ich zuhöre, wenn ich die Tür aufmache, dann greift er ein in meinem Leben und dann erlebe ich immer wieder ganz wunderbare Wunder. Es ist ein Dienstagabend. Ich bin gerade aus China zurückgekehrt, immer noch so halb auf chinesischer Uhrzeit. Miri verbringt Zeit mit den Schwestern, Kinder sind im Bett. Und normalerweise benutze ich solche Abende dann, um ein bisschen aus dem Wust von meinen E-Mails rauszukommen. Oder ich versuche früh ins Bett zu gehen, damit ich langsam wieder mich an meine mitteleuropäische Zeit einfüge oder einlebe. Was relativ selten passiert, was aber diesen Abend passiert ist, ich setze mich hin und lese einfach mal so in der Bibel. Erstens einfach mal so. Hallo, ich bin Ingenieur, ich mache mir einen Plan, ich mache eine Studie. Einfach mal so in der Bibel lesen. Ich setze mich hin, ich lese einfach mal so in der Bibel, blätter so planlos herum, bleibe bei Psalm 116 stecken. Auf einmal passiert ganz, ganz viel. Immer wieder höre ich loslassen, aufgeben. Psalm 116, Vers 7. Sei nun wieder zufrieden, meine Seele, denn der Herr tut dir Gutes. Ich bin so leicht unzufrieden. Ich sehe so schnell, was ich alles noch ändern muss, was ich in meinem Leben ändern muss, was ich in den Menschen um mich herum ändern muss, was ich tun muss, was ich noch erreichen will. Ich bin so leicht unzufrieden. Und dann dieser Vers, sei zufrieden.
Kannst du das überhaupt noch, Sebastian? Sitze ich so da, du musst lernen, loszulassen. Du musst lernen, aufzugeben. War natürlich auch gerade eine sehr konkrete Situation. Ein Streit mit einem Geschäftspartner über die Strategie, was wollen wir machen mit der Firma? Der eine sagt das, der andere sagt das, ich sage das. Und ich bin natürlich total überzeugt, dass das, was ich denke, das Richtige ist und dass wir das machen sollten, was ich mir vorstelle. Aber das ließ mich nicht mehr los. So viel Anspannung in mir drin. So viel Unzufriedenheit in mir drin. Und dann lenkt Gott mich einfach mal auf Psalm 116 und ich fange an, Sachen aufzuschreiben, ich fange an, Gebet aufzuschreiben und immer wieder das Wort loslassen, aufgeben. Du musst lernen, nochmal loszulassen, du musst lernen, auch mal aufzugeben. Sei zufrieden, der Herr hat sehr viel Gutes in deinem Leben getan. Und ich falle tiefenentspannt ins Bett. 10 Minuten später, bin fast am Träumen, kommt meine Frau nach Hause. Ganz schwierige Zeit. Hier gehen gerade ganz viele Gedanken durch den Kopf. Sie muss jetzt unbedingt noch mit mir reden. Ich so, oh. Loslassen. Aufgeben. Das Erste, was ich gedacht habe. Loslassen, aufgeben, aktiv zuhören. Und meine Frau mir dann gesagt, was wir alles ändern müssen im nächsten Jahr, damit das Leben besser wird und was alles nicht so gut funktioniert. Und ich nur so, loslassen, aufgeben. Grundsätzlich bin ich erstmal ein Typ, ich habe immer eine Gegenmeinung. Also wenn du mir was erklären willst, dann kann ich dir gleich erstmal 3, 4 Gründe sagen, warum das, was du mir gerade gesagt hast, man ja mal ganz anders sehen kann und man ja mal einen ganz anderen Blickwinkel brauchen würde, ja? Um das Ganze mal ins große Ganze zu rücken. Gott hat mich vorbereitet. Ich kann nur sagen, sehr, sehr dankbar. Ich habe aktiv zugehört, bin auf sie eingegangen, erstmal alles aufgenommen, erstmal gesagt, okay, das ist, was du jetzt sagen willst, das ist, was du fühlst, das ist, was du findest, das sind die Sachen, wo ich was im nächsten Jahr verändern soll, lass uns da gerne weiter drüber reden, finde ich total in Ordnung. Aber war ein Höhepunkt von unserer Ehe für den Rest der Woche. Meine Frau selten so dankbar erlebt. Loslassen, aufgeben, kann ich euch nur empfehlen. Ihr müsst nicht unbedingt in jeder Situation in eurer Ehe immer Recht behalten oder Recht haben. Oh, wenn ihr Recht habt, was jetzt nicht unbedingt auf diese Situation zutraf. Und das ist so ein ganz konkretes Beispiel wieder, wo ich wirklich gesehen habe, ich bin ja eigentlich Naturwissenschaftler. Naturwissenschaftliches Gymnasium, Mathe, Physik, Leistungskurs, dann auch noch Ingenieurstudiengang, promoviert über Energie- und Stofftransport. So, also ich bin ja ein großer Freund von Naturwissenschaften und Naturgesetzen und habe mich auch sehr viel mit Philosophen auseinandergesetzt. Bild mir auch ganz viel darauf ein, dass ich in meiner Freizeit Sokrates und Cicero und Caesar lese, in meiner stummen Arroganz. Aber es ist ein ganz, ganz großer Unterschied, ob ich Cicero lese oder die Bibel. Das, was ich an so einem Dienstagabend erlebe, was immer mal wieder passiert, wo ich wirklich merke, da greift jemand persönlich in mein Leben ein. Es geht nicht nur darum, kluge, eloquente, tolle Worte aneinander zu reihen, die mir auch was mitgeben, sondern wo ich wirklich merke, da greift gerade jemand wirklich persönlich in mein Leben ein. Da muss ich als Wissenschaftler sagen, das muss irgendwas anderes sein in diesem Buch. Und ich hoffe, dass man an meiner Frisur auch noch sieht, dass ich so diesen wissenschaftlichen Typ immer noch versuche wiederzugeben. Ja? Aber die Bibel ist außergewöhnlich. Trotz meiner wissenschaftlich oder naturwissenschaftlichen Herangehensweise an mein Leben und trotz meiner Grundausbildung auch in den Philosophen habe ich immer wieder festgestellt, das ist echt was anderes. Es greift ein, es verändert dein Leben. Warum? Weil er will, dass ich wachse zu dem hin, der das Haupt ist. Er will, dass ich werde wie Christus. Unglaublich. So, also hatte ich dann ein tolles Erlebnis mit meiner Frau, einfach nur, weil ich mal losgelassen und aufgegeben habe. Aber das war ja gar nicht das Grundproblem, warum Jesus mich auf diese Reise geschickt hat, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Es war ja immer noch diese Unzufriedenheit, dieser Konflikt, den ich in der Firma hatte. Und ich habe natürlich jetzt über das Thema nachgedacht. Ich habe das auch in anderen Situationen gemerkt. Das ist total hilfreich. Diskussionen im Gemeinderat. Ich muss nicht bis zum Ende immer jede Diskussion mitmachen. In Freundschaften, du erlebst das, aber das eigentliche Problem, glaube ich jedenfalls,
warum er da wirklich jetzt mal den Daumen draufgelegt hat, war ja immer noch dieser Konflikt, den ich da hatte, diesen strategischen Konflikt. So, und dann bin ich dann in Mumbai. Oder wie man das politisch unkorrekt auf die koloniale Weise immer noch bezeichnen kann, Bombay. Aber, also ich bin in Mumbai auf einer Messe, Pharma-Messe, und bei uns am Stand neben uns ist eine israelische Firma. Das ist ein tiefgläubiger Jude, Entrepreneur, hat eine eigene Firma gegründet, arbeitet jetzt bei einem großen Pharmaunternehmen, und man kommt so ins Gespräch und er erzählt mir so seine Lebensgeschichte und auch seine Erfahrungen, die er hatte mit Investoren und mit anderen Gesellschaftern und was alles los ist. Und irgendwann kommen wir halt an, dann auch darüber zu reden, was so mich gerade beschäftigt. Wir werden so ein bisschen persönlicher, was sind so meine Herausforderungen. Und dann sagt er so zu mir, also wir kennen uns seit 2,5 Stunden, Sebastian, du musst loslassen. Hä? Lass mich in Ruhe. Und dann sagt er so, wir Juden, wir haben da so ein ganz tolles Ritual, das uns wirklich hilft, loszulassen. Ich weiß ja, weißt du, und was er meinte so, ich sehe, es geht nicht nur darum, dass ihr euch über Strategie streitet, sondern ich habe dann einfach gemerkt, es geht mir eigentlich darum, dass mein Gegenüber versteht, was ich meine, was lernt und sich verändert. Es geht mir eigentlich gar nicht so sehr darum, in welche Richtung wir mit der Firma gehen, sondern mir geht es eigentlich darum, dass mein Gegenüber was lernt und dass er sich gefälligst verändert. Und das muss ich loslassen. Ich kann den Leuten nicht sozusagen meine Meinung oder meine Weisheit aufzwingen. So, dann sagt er zu mir, Sebastian, was wir machen, wir nehmen uns Geld. Warum Geld? Weil wir sind emotional ziemlich verquickt mit Geld. Damals, heute, wahrscheinlich auch in Zukunft. Und es muss schon ein bisschen Geld sein. Also was du nicht einfach so mal rauswerfen würdest. Und dann gehst du irgendwo hin und du denkst an die Situation, die du loslassen musst, und dann wirfst du das Geld weg. Weil du wirklich eine Situation brauchst, wo du sagst, ich lasse jetzt los und weg damit. Ich brauche das nicht. Und du bist einfach nur, du denkst so, was macht Gott hier eigentlich die ganze Zeit? Ja? Du merkst einfach, das Ganze hier, er arbeitet an deinem Herzen, weil er will, dass du loslässt. Und ich weiß nicht, ob du gerade konsumiert bist in Unzufriedenheit, teilweise ganz, nur ein ganz kleines bisschen, wo du loslassen solltest. Es gibt enorm viele Situationen um dich herum, enorm viele Bedürfnisse, enorm viele Situationen, wo sich was ändern sollte. Es ist wichtig, dass wir nicht jeden Kampf kämpfen, der um uns herum ist. Ich meine, Satan versucht, mich zu konsumieren, auch mit Problemen, dass ich mich festbeiße, wie so ein Wolf, und werde dass ich zum Tier werde. Ich lasse jetzt nicht mehr los. Und ich lasse jetzt nicht mehr los, bis du nicht verstanden hast, worum es hier geht. Das ist so der Habitus, in den ich reingerate. Und das hat er mit Jesus genauso versucht. Wenn du dir das anguckst in der Wüste, es gibt so viele Bedürfnisse. Guck mal, die Leute verhungern. Und wenn du jetzt nicht anfängst, diese Steine in Brot zu verwandeln, dann wird die Menschheit verhungern. Also es gibt enorm viele Bedürfnisse um dich herum, aber du wirst nicht alle lösen können. Du musst lernen, loszulassen. Du kannst nicht alle Menschen um dich herum selbst von der Weisheit in diesem Buch überzeugen. Du musst auch lernen, loszulassen. Und das wird mehr Zufriedenheit erzeugen, das wird mehr Frieden erzeugen und wird eine Menge von deinem Stress wegnehmen. Nächster Punkt. Festhalten. Ja. Ich lasse euch jetzt hier nicht los und ihr lasst alles gehen hier. Ja? Geht ja gar nicht. Hey. Wir werden jetzt versuchen, nicht vom Pferd auf der einen Seite runterzufallen, weil wir auf der anderen Seite uns zu weit rüber gelehnt haben. Sehr, sehr gute Stelle. Eine der brillantesten Stellen, die ich finde, zum Thema Festhalten. Genesis 4. Eine der kräftigsten Stellen, gleich am Anfang in der Bibel. Genesis 4. Vers 9. Der Brudermord, Kain und Abel. Da sprach der Herr zu Kain, wo ist dein Bruder Abel? Er aber sprach, ich weiß nicht. Soll ich meines Bruders Hüter sein? Klar, gibt eine Menge Situationen, wo ich loslassen soll. Wo es nicht sinnvoll ist, wirklich 100% Veränderung zu erwarten oder immer noch an diesen Situationen dran zu bleiben. Aber diese Stelle, die mir gleichzeitig auch nochmal zeigt, wie tief und wie unglaublich geduldig Gott ist. Ne? Ich meine, Kain hat gerade seinen Bruder Abel umgebracht. Gott weiß das auch. Und das Erste, was Gott macht, ist, er fragt erstmal Kain. Er gibt ihm erstmal Raum zu reflektieren. Ich meine, der hat ja gerade seinen Bruder umgebracht. Wie schnell werde ich laut, wenn da bloß ein Glas Milch in meiner Küche von meinen Kindern umgestürzt wurde, weil ich vor 3 Minuten gesagt habe, hört auf, durch die Küche zu rennen. Ist ja nicht so, dass Gott nicht vorher mit denen darüber geredet hat, wie sie miteinander umgehen sollen. Aber das Erste, was er macht, ist, ich frage erst mal. Ich gebe ihm Raum zu reflektieren. Kann ich schon mal wieder ganz viel davon lernen, was für ein Vater ich habe und was für ein Vater ich sein kann, wenn ich werde und wachse zu dem hin, der das Haupt ist. So, aber geht ja ums Festhalten. So, ich soll loslassen, ja, aber nicht alle Probleme. Nicht alle Beziehungen, nicht alle Herausforderungen um mich herum. Es gibt Situationen, und es gibt sicherlich Verpflichtungen und Verantwortung, wo ich festhalten soll. Und da muss ich mir genau Gedanken drüber machen. Du kannst halt nicht alles festhalten. Du kannst halt nicht an jedem dranbleiben. Aber Gott stellt dir auch Menschen immer wieder in dein Leben, an denen du wirklich dranbleiben sollst. Wo du wirklich die Nähe immer wieder suchen sollst und wo du wirklich dich um sie kümmern sollst. Da bin ich natürlich sehr dankbar für meine Frau, für unsere Freunde. Und wenn ich dann sehe, wie Miri dann, oder Miri und Domi dann immer an uns dranbleiben. Wenn du so das Gefühl hast, wo manchmal so, da gibt es dann so Regelmäßigkeiten, die sich so einschleichen oder bestimmte Verhaltensmuster. Und wenn ich dann wirklich sehe, wie Miri einfach wirklich beispielsweise an meinem geschätzten Freund Helge dran geblieben ist, über die letzten Jahre. Und dann, wie er mittlerweile in Bibelkreisen auftaucht. Also Helge ist ein sehr emotionaler Mann. Und wenn dann sehr viele Emotionen am Tag da gewesen sind, dass er die dann nicht in den Bibelkreis mit reinträgt, das hat sehr viel Wachstum bedarf. Aber meine Frau, wie sie ihn dann immer wieder ermutigt, wie sie mit ihm darüber redet, was das schon verändert hat, ich bin total dankbar für beide. Meine Frau, die nicht losgelassen hat, und mein Freund, der nicht aufgehört hat zuzuhören und an sich zu arbeiten. Also wie du richtig dann die Früchte erntest, wie du dann in Situationen reinkommst, wo du merkst, vor 10 Jahren und heute. Ein anderer Mensch. So, ich habe schlechte Laune. Ihr seht mich jetzt 3 Stunden nicht. Und ich habe schlechte Laune, aber das hier ist mein Bibelkreis und meine Familie und ich werde jetzt geben. Also so eine Veränderung sind total möglich. Und wenn Helge das geschafft hat, dann könnt ihr das alle schaffen. Helge hat ein schwieriges Leben. Also könnt ihr das alle schaffen. Aber einer, der daran geglaubt hat, dass er wachsen kann, und einer, der da immer wieder und beständig daran glaubt, dass er auf seinen Bruder aufpassen kann. Und da bin ich total dankbar für. Das heißt, du musst dich wirklich aktiv damit auseinandersetzen. Wer sind die Brüder, wer sind die Schwestern links und rechts von mir, an denen ich wirklich festhalten will, an denen ich festhalten muss? Das ist eine ganz plakative Frage hier. Bin ich der Bruder, der Hüter meines Bruders? Ja, bist du. Aber du kannst nicht auf alle 100 aufpassen, die heute hier sind. Aber du brauchst die 2, 3, 4 um dich herum, an denen du festhalten musst. Mit denen du dann halt auch diese verschworene Gemeinschaft bildest. In denen du dann auch über alles reden kannst. In denen du dann auch über alles redest. Du kannst es nicht nur, du machst es auch. Und das verändert dich. Und das gibt Frieden. Du erfährst dann die Weisheit, du erfährst dann die Gnade, du erfährst dann den Frieden. So. Und das Spannende ist, das ist ja nicht nur notwendig und nicht nur hilfreich in der Vorweihnachtszeit, ne? Das Ganze ist ja total sinnvoll für den Rest meines Lebens. Aber es kommt natürlich bezüglich des Stresses und der Unzufriedenheit nochmal deutlich leichter hoch in der Vorweihnachtszeit. So, das heißt, wenn wir jetzt in die letzten Adventswochen gehen und dann in die Weihnachtszeit mit unseren Familien, mit unseren Freunden und dann ins neue Jahr, basierend auf Epheser 4, Vers 15, wirklich daran zu glauben, er will, dass du wirst wie Christus. Er will, dass du wächst, dass du dich geistlich veränderst. Und er wird immer wieder eingreifen in deinem Leben. Dieses Buch hier ist
ganz anders als alles, was ich sonst gelesen habe. Es wird dich persönlich ansprechen. Es wird dich persönlich verändern. Und du musst lernen in diesem Wege, dass du loslassen musst in bestimmten Situationen. Ich kann nicht jede Situation verändern. Gott hat viel Gutes getan und er wird viel Gutes tun und er kümmert sich. Er greift ein. Und ich muss festhalten, wir sind als Familie Gottes unterwegs. Wir müssen aneinander festhalten. Und die Brüder, die Schwestern links und rechts neben dir, die kannst du festhalten. Du hast zwei Hände sozusagen, 2, 3, 4 Leute um dich herum. Mit denen kannst du diese ganz enge Gemeinschaft bauen, bilden und damit wirklich auch als Gruppe Frieden haben und immer wieder Menschen einladen dazu und ihnen davon erzählen, ihnen zeigen, ihnen vorleben und damit die Vorweihnachtszeit fröhlich genießen, aber auch den ganzen Rest des Jahres. Vielen Dank.